Feinfühlig, der Podcast zu digitaler Kulturforschung. Ein Institutskolloquium für die Ohren.
Im Gespräch mit der Kulturanthropologin Ruth Eggel über Gaming-Events, Emojis und den digitalen Raum.
Wie muss man diese Analysewerkzeuge anpassen, damit sie auch für Praktiken in digitalen Räumen hilfreich sind für uns? Digital bedeutet immer stark abhängig von Software, und bei Software stellt sich die Frage, hat es eine Materialität oder nicht?
Mein Name ist Ruth Weyand und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ruth Eggel. Hallo Ruth.
Hallo.
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und du bist derzeit Universitätsassistentin an der Uni Bonn am Institut für Archäologie und Kulturanthropologie und arbeitest an deiner Doktorarbeit mit dem Thema Embodying Gaming, Negotiating Gamers' Bodies at Gaming Events. Darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Davor hast du Informatik studiert und an der Uni Graz deinen Bachelor in europäischer Ethnologie gemacht. Auch da schon mit einem digitalen Thema in der Abschlussarbeit, nämlich Free and Open Source Software. Und dann hast du zwei Masterabschlüsse mit Auszeichnung, einmal in interdisziplinären Geschlechterstudien, auch an der Uni Graz, und einmal in europäischer Ethnologie mit einer Masterarbeit zu Online-Räumen und Cyberspaces. Ein beeindruckender Werdegang, wie ich finde, mit ganz vielen Verknüpfungen zu digitaler Anthropologie. Was interessiert dich denn so an dem Thema?
Ja, danke für die Einladung natürlich auch an der Stelle. Erstaunlich, was man da alles findet über mich. Was interessiert mich an digitaler Anthropologie? Also zum einen natürlich also so dieser Hintergrund, dass ich auch mal Informatik studiert habe. Ich mag Computer, ich mag digitale Technologien und die durchziehen einfach unsere alltäglichen Praktiken ganz stark. Und deshalb sehe ich, dass wir da einfach als Kulturanthropologinnen auch eine große Kompetenz mitbringen, zu erforschen, wie sich so digitale Technologien, wie die tatsächlich mit unseren Alltagspraktiken eben zusammengehen.
Du forschst ja zu Gaming-Events und das ist ja so eine Art hybride Forschung. Einerseits im physischen Raum, andererseits im digitalen Raum. Ich möchte es eigentlich gar nicht so trennen. Irgendwie muss man es dann immer trennen, um es in Worte zu fassen. Vielleicht magst du einfach ganz kurz was über dein Dissertationsprojekt erzählen und dann können wir ja nachher nochmal über die Art und Weise, wie forscht man am besten an den verschiedenen Orten sprechen.
Ja, ich meine, das ist natürlich so eine grundsätzliche Sache von digitalen Praktiken, dass die ja nie nur online stattfinden, sondern immer auch situiert sind in einem bestimmten Kontext. Und gerade Menschen, die sich intensiv mit digitaler Anthropologie beschäftigt haben, haben das ja auch immer festgestellt, dass man das gerade nicht getrennt betrachten soll, sondern eben in der Verschränkung, wie das eigentlich verschränkt ist mit Praktiken, die nicht online stattfinden. Und dafür sind natürlich Gaming-Events ein ganz besonderes Setting, weil man dort die Möglichkeit hat, vor Ort quasi lokal situiert, co-präsent mit anderen Menschen was zu erforschen, was ganz, ganz stark aber auch digitale Praktiken dort vor Ort beinhaltet. Das heißt, man hat einfach quasi so diese Möglichkeit, sowohl das vor dem Bildschirm als auch das hinter dem Bildschirm oder am Bildschirm oder wie auch immer genau zu sehen. Genau, das ist das Feine an Gaming-Events. Aber genau, ich find Gaming-Events auch sonst aus vielerlei Hinsicht einfach sehr spannend. Gaming ist ja auch einfach eine Beschäftigung für viele, ein Hobby, das ganz, ganz viele Menschen, besonders junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen weltweit betreiben. Und auch Veranstaltungen zu Gaming sind jetzt nicht nur in der Anzahl, sondern auch im Ausmaß, also wie viele Leute dort eigentlich hinkommen und Interesse daran haben, total gewachsen. Und da zeigt sich, denke ich, ganz viel, sowohl wenn es um digitale Spielpraktiken geht, aber auch sonst unseren Umgang mit digitalen Welten. Und die Events, die ich besucht habe, waren alles sehr, sehr große Events, das heißt einfach auch kommerziell organisierte Events. Da spielen natürlich Ökonomie und auch so Konsumpraktiken auch nochmal eine ganz große Rolle. Und das ist auch so eine sehr, also sind viele zeitgenössische Dynamiken, denke ich, die sich auf diesen Gaming-Events sehr schön zeigen.
Auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, ich bin überhaupt keine Gamerin, das Gegenteil davon vermutlich. Wie muss ich mir so ein Gaming-Event vorstellen und vor allem auch die Forschung dort?
Also es gibt ganz unterschiedliche Events. Ich habe mir vor allem große Veranstaltungen gesucht, Massenveranstaltungen, wenn man das so sagen möchte. Und zwar alles hybride Veranstaltungen, die unterschiedliche Formate anbieten. Dort gibt es meistens einen Expo, also einen Ausstellungsteil, der ähnlich aussieht wie eine Messe. Dort gibt es E-Sports-Events, dort gibt es LAN- oder Bring-Your-Own-Computer-Bereiche, wo tatsächlich Leute auch mit ihren PCs und Gaming-Stühlen anreisen. Genau, da gibt es aber auch ganz andere Aktivitäten, die irgendwie so rund um Spielen passieren. Und wie das ausschaut, ist natürlich irgendwie von Event zu Event ein bisschen unterschiedlich. Das größte Event, das ich besucht habe, hat knapp 400.000 BesucherInnen. Da ist zum Beispiel ein großer Teil gar nicht so sehr nur digitale Praktiken, sondern auch einfach sich anstellen, in der Schlange stehen und warten, dass man dann ein bestimmtes Spiel spielen kann oder antesten kann. Es geht ganz viel ums Spielen, sowohl ums digitale Spielen als auch vor Ort was spielen, aber es geht auch um andere Formen von Erlebnissen und Erfahrungen, die dort gestaltet werden, wie das auch auf Festivals einfach der Fall ist, dass versucht wird, ganz herausragende, also im Feld wird das Epic genannt, also ganz epische Erfahrungen quasi zu gestalten gemeinsam.
Sind sie vermutlich dann auch für viele. Also wenn ich an Festivals denke, das sind ja schon immer so das eine Mal im Jahr, wo irgendwie alles anders verläuft, wo man sich vorbereitet, wo man sich irgendwie auch nachbereiten muss und sei es nur irgendwie Schlaf aufholen. Das sind ja auch irgendwie ganz, ganz wichtige Sachen. Wenn ich jetzt mal von dem Titel ausgehe, dann geht es bei dir ja auch viel um Körperlichkeit. Ganz, ganz forschungspraktisch. Was machst du auf den Events? Wie kann man da forschen?
Ja, also es geht um Körperlichkeit einfach deshalb, weil so die zugrunde liegende Idee war, dass digitale Spielen können wir mittlerweile online. Dazu müssen wir uns eigentlich nicht gemeinsam in einem Raum treffen. Trotzdem ist es für viele SpielerInnen total reizvoll, das zu tun. Und das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass gerade Gaming-Events mit dieser körperlichen Präsenz ganz stark werben. Also man sieht das auch in Trailern und so weiter, dass so dieses körperlich Co-Präsente ganz stark in den Vordergrund gerückt wird. In ganz, ganz unterschiedlichen Dingen. Auf den Events selbst erlebt man das zum Beispiel, dass es ganz viel um körperliche Wettbewerbe geht. Das sind dann Wettbewerbe wie viele Liegestützen kannst du machen und so weiter. Das heißt, wo einfach auch Körperlichkeit irgendwo in den Vordergrund gerückt wird. Ich würde jetzt Körperlichkeit nicht in einem engeren Sinn verstehen, sondern dieses Embodying ist schon, verstehe ich in einem breiten Sinn und frage mich, wie in diesen Situationen einfach bestimmte Dinge manifestiert werden auf unterschiedliche Art und Weisen. Da spielen Körper eine Rolle, da spielen tatsächlich materielle Objekte eine Rolle. Genau, aber das ist auch ein breiteres Verständnis dafür, einfach wie digitale Praktiken und diese lokal situierten Praktiken sich wechselseitig einfach beeinflussen.
Wäre ich jetzt gar nicht vom Laienverständnis aus drauf gekommen, dass da tatsächlich dann auch das Präsentsein und dass das so körperlich Dasein so eine große Rolle spielt.
Unbedingt, also auch einfach diese sinnliche Wahrnehmung, mit der gespielt wird. Also ähnlich wie man das vielleicht auch von anderen Veranstaltungen kennt. Also es wird auf eine totale Reizüberflutung mitunter auch einfach gesetzt. Also es ist dunkel, es gibt blinkende, regenbogenfarbene Lichter, laute Musik von allen Ecken. Und das ist auch was für viele von meinen GesprächspartnerInnen so diese Erfahrung ausmacht, dieses zuerst mal überwältigt sein, einfach nur von diesen visuellen und auditiven Inputs, die man da bekommt und was da eigentlich alles drumherum passiert. Genau, also das wird ganz stark genutzt auf diesen Events.
Da kann ich mir wiederum vorstellen, dass das ja was ist, was irgendwie das Event und auch diese Spielewelt verbindet, dass da ja viel passiert. Mittlerweile sind ja Grafikkarten höchst leistungsfähig und diese Spielwelten sind ja gigantisch. Das kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Dass das dann Teil wahrscheinlich auch in den physischen Raum mittransportiert wird und auch erwartet wird, vermutlich.
Also gerade in der Spieleentwicklung wird einfach auf den Begriff der Immersion herangezogen und jedes Spiel versucht, ein möglichst immersives Erlebnis zu bieten. Das heißt, einfach auch mit ganz unterschiedlichen Mitteln zu versuchen, den SpielerInnen zu erlauben, sich da voll hineinzubegeben und möglichst alles andere auszublenden. Aber zugleich haben gerade digitale Spiele halt, was so sinnliche Aspekte betrifft, bestimmte Limitationen. Es ist vor allem, also es geht vor allem um visuelle Inputs. Audio wird gerade in Spielen auch nochmal ganz stark eingesetzt. Aber diese Events versuchen jetzt eben das auch zu tun, machen das auch auf eine ähnlich, teilweise sogar überzogene Art und Weise, auf eine ähnlich intensive Art und Weise. Aber zusätzlich werden dann eben auch noch so diese Sinneswahrnehmungen drumherum und eben tatsächlich diese Möglichkeiten, die diese körperliche Präsenz jetzt nur vom auditiv und visuellen abgesehen noch bietet, auch nochmal ganz stark zu nutzen, in ganz unterschiedlicher Art und Weise.
Zum Thema, weil du vorher gesagt hast, die Leute möchten oder es wird erwartet, dass man sich voll reingibt. Die Menschen wollen sich auch voll reingeben. Wahrscheinlich musst du dich auch, wenn du da bist, voll reingeben. Und da nochmal eine Frage: Wie gehst du denn vor an so Events? Ganz klassisch in Anführungszeichen teilnehmende Beobachtung, Interviews führen. Wie machst du das? Und vor allem auch, jetzt ging es viel um Körperlichkeit, um Sinne. Wie erforscht man Gefühle, Sinne, Körperlichkeit?
Ja, also ich meine, gerade bei teilnehmender Beobachtung, die Teile ist also ganz, ganz klassische Ethnografie, ist definitiv dann ein wichtiger Ausgangspunkt für mich. Und manchen kann man sich auch einfach nicht entziehen. Also wenn es unheimlich laut ist, wenn die ganzen Eindrücke einfach so stark sind, ist das was, was man als ForscherIn ja auch gar nicht ausblenden kann. Da ergeben sich dann eigene Probleme daraus vielleicht, dass man dann auch gar keinen ruhigen Ort findet, um mal Notizen zu machen oder die aufzunehmen oder wie auch immer. Genau, also quasi die Anwesenheit auf verschiedenen Gaming-Events war für mich ein großer Teil der Forschung, auch in unterschiedlichen Rollen, sowohl als BesucherIn als auch irgendwie als Teil des Aufbau-Abbau-Teams, als auch jetzt die Arbeit für unterschiedliche Aussteller oder eben auch Freiwilligenteams, einfach um möglichst viele Facetten von diesen Events kennenzulernen. Genau, ich habe auch natürlich auf diesen Events ganz viele Gespräche mit Menschen geführt. Ich habe außerhalb des Kontexts von Events mit Leuten leitfadengestützte Interviews geführt, die digital stattgefunden haben, weil das einfach auch die Plattform ist, über die GamerInnen üblicherweise kommunizieren. Und zugleich ist es aber natürlich so, dass Anwesenheit auf einem Gaming-Event heißt nicht nur ein Being There in einem bestimmten physischen Raum oder gebauten Raum, sondern das heißt auch Anwesenheit auf ganz, ganz vielen digitalen Plattformen gleichzeitig. Also das sind sowohl Computerspiele, aber auch Apps, viele, die einfach eigens für Events konzipiert werden. Das sind aber auch Chat-Messenger und Programme. Das sind so Dinge wie Social Media oder Twitter. Spieleplattformen, also wie Steam oder der Epic Games, da spielen dann nochmal eine ganz große Rolle. Genau, also vielleicht ein Symbol, wie so diese verschiedenen Methoden auch zusammenkommen in meinem Feld, sind Visitenkarten, die ich erstellt habe, die ich dort ausgeteilt habe, damit ich auch dann nochmal in Kontakt bleibe mit den Leuten, die genau was sehr Handfestes sind, was man quasi so überreicht. Aber zugleich war die ganze Information, die dort war, das war mein Discord-Name, meine E-Mail-Adresse, alles Dinge, die dann wiederum auf die digitale Kommunikation, die diese Begegnung irgendwie fortgeführt hat, verweist.
Oh, das klingt nach Multi-Sided hoch 10, wenn du sagst, das sind ganz viele Plattformen. Was war so dein Einstiegserlebnis? Wie bist du auf das Thema gekommen, was zu Gaming-Events zu machen?
Also genau, mein ursprüngliches Thema hätte hier nicht funktioniert. Und bei dieser suche, was da anknüpfen dann meine ursprünglichen Überlegungen hier spannend wäre, bin ich einfach darauf gestoßen, dass in NRW, jetzt abgesehen von der Gamescom in Köln, die einfach eines der größten Events weltweit ist, ganz, ganz viele große LAN-Partys stattfinden. Und das hat mich irritiert, weil LAN-Partys überall anders eher tot waren in den letzten Jahren. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, wieso gibt es da so viele LANs? Tatsächlich sind jetzt die reinen LANs gar nicht Teil meiner Forschung geblieben, weil ich mich tatsächlich dann auf diese großen Events eben fokussiert habe und die auch nicht nur in Deutschland, sondern in verschiedenen europäischen Ländern untersucht habe. Genau, aber das war ein bisschen der Ausgangspunkt, dass es da recht viel gibt und recht wenig kulturwissenschaftliche Forschung dazu.
Ich finde auch immer noch, es gibt Sachen auch zu digitaler Forschung oder auch zu Forschen im Digitalen, zu digitalen Phänomenen, auch wenn sie nie nur digital sind, hatten wir ja vorher. Da gibt es einiges, aber ich glaube noch lange nicht genug und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es mehr wird. Jetzt mal gucken, aber ich glaube, es ist ein super spannendes Feld, wo man aber immer wieder das Problem hat, dass man sich, glaube ich, positionieren muss, vor allem auch zwischen diesen On- und Offline-Begriffen. Wie gehst du denn mit dieser Verzahnung von On- und Offline in deiner Ethnographie um?
Ja, also ich würde sagen, es zeigt sich eh da auch schon, dass das Vokabular tatsächlich schon Schwierigkeiten bereitet, weil wir eben diese Unterscheidung in Online und Offline treffen, die, wenn man sich tatsächlich digitale Praktiken anschaut, eigentlich überhaupt gar nicht hilfreich ist, sondern eher hinderlich, um zu verstehen, was da wie passiert, weil es eben kein Online ohne ein Offline gibt und unser Offline ganz, ganz stark vom Online durchzogen ist und das einfach total verschränkt ist. Auf der Ebene des Vokabulars habe ich keine Lösung gefunden, aber ich meine, es gibt viele theoretische Ansätze, die sagen, wir können wissenschaftlich nicht nur in Dichotomien denken, sondern wir können einfach versuchen, uns irgendwie gedanklich ein bisschen frei zu machen davon und eher zu schauen, wie werden in unterschiedlichen Situationen diese Differenzierungslinien gezogen und warum ist das oder wie wird das wirkmächtig auch für unsere Praktiken. Und darum geht es mir, also das versuche ich eher so umzusetzen in meiner Forschung. Eben zum Beispiel dann, wie werden Körper bedeutsam, wenn es eigentlich ums digitale Spielen geht. Und das ist in manchen Situationen unterschiedlich und genau. Aber tolle Begrifflichkeiten entwickeln, das ist sicher noch eine große Aufgabe, wenn es um so Digitalität und unser Leben geht.
Man fällt immer wieder, ich falle auch immer wieder eben darauf zurück, es dann doch online und offline zu nennen, dann immer von einer Verzahnung zu sprechen, immer von, dass man das nicht abgrenzen kann, aber trotzdem es immer wieder so zu benennen, auch auf dem Verständnis halber, weil das andere fehlt.
Absolut, genau, ja. Wie gesagt, es bleiben dann halt einfach Behelfsworte zurück, mit denen man versucht, sich da irgendwie anzunähern. Ist aber ja auch ein Problem, das wir aus anderen Feldern auch kennen, muss man sagen.
Ja, es ist nicht der einzige Begriff oder das einzige Begriffspaar, das Probleme bereitet und das so dichotom dasteht, obwohl es das eigentlich nicht ist. Das denke ich auch. Aber vielleicht kommst du ja auch noch auf einen tollen Begriff, der dann in die Forschungsgeschichte eingeht. Ich glaube da fest dran. Quick Questions. Ich würde vorschlagen, wir spielen das eine Runde. Ich fange mit dem ersten Teil des Satzes an und du versuchst darauf zu antworten. Ein wichtiges Werk in meinem Studium war?
Weil es zum Thema passt, Gabriella Coleman, Coding Freedom, The Ethics and Aesthetics of Hacking. Das war ein Buch, das mich in meinem Bachelorstudium sehr geprägt hat.
Ein besonderes Erlebnis im Feld war?
Da würde ich jetzt vielleicht von meiner Dissertationsforschung erzählen. Und zwar habe ich da ja in unterschiedlichen Rollen geforscht, auch als Mitarbeiterin. Und ich habe tatsächlich zweimal Awards bekommen als Team Player of the Event und daraus gelernt, dass die Anforderungen an Menschen auf Gaming-Events offensichtlich sehr ähnliche sind als wie die Anforderungen an Ethnografinnen. Ich habe mich da nur als gute Ethnografin verhalten und habe dann quasi auch, genau, auch im Kontext des Events scheinbar alles richtig gemacht.
Digitalisierung ist?
Ich weiß nicht, schon längst passiert. Was ich damit sagen will, ist vielleicht, Genau, es ist, Digitalisierung ist schon längst hier, wissenschaftlich und gesellschaftlich müssen wir uns vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen, zu verstehen, wie das eigentlich der Fall ist.
Du hast ja nicht nur zu Gaming-Events geforscht, sondern du hast auch zusammen mit der Barbara Frischling dich mit Emojis beschäftigt. Und das ist noch ein Punkt, den ich super spannend finde, weil auch hier geht es ja um Emotionen, um Sinne, um Gefühle. Bevor wir da jetzt noch tiefer drüber sprechen, wollte ich einfach mal fragen, wie kommt man dazu, eine kulturanthropologische Forschung über Emojis zu machen?
Also grundsätzlich ging es um Emotionspraktiken online. Und Emojis waren da ein Beispiel, auf das wir besonderes Augenmerk gelegt haben dann in der Forschung, weil sich daran in unseren Augen eigentlich sehr viel ganz konkret nochmal ablesen lassen kann. Die Idee kam eigentlich auf, weil aus so klassischen Ganggesprächen, die es pre-Corona noch gab, in denen Barbara Frischling und ich uns einfach darüber unterhalten haben, wie so digital Emotionspraktiken eigentlich funktionieren, ob es da bestimmte Logiken gibt. Und dann war es tatsächlich so, es gab eine Tagung in Athen, bei der Eva Illouz und Yannis Varoufakis vorgetragen haben. Und wir haben gefunden, wir müssen dort unbedingt hin und haben dann dort was eingereicht, sind auch angenommen worden und dann mussten wir die Forschung dazu machen. Und deswegen haben wir eigentlich diese Emoji-Forschung gemacht. Also die war spezifisch, weil wir zu dieser Tagung wollten und war dann auch viel größer, als wir das ursprünglich geplant haben. Und ist eigentlich traurigerweise gar nie ganz abgeschlossen worden, weil ich dann nach Bonn gezogen bin und genau Babsis Lebensumstände sich auch verändert haben. Und genau, eigentlich fehlt da sogar noch so ein gutes Ende oder ein schöner Abschluss. Aber ja.
Ihr habt in eurem Text, den es im Kuckuck zu dem Projekt gibt, den ich auch sehr empfehlen kann, geschrieben, dass soziale Plattformen vor allem Gefühlsräume sind. Auch deswegen, weil hier vorgeschrieben wird, dass man gefühlvoll auf Inhalte reagiert, schon allein mit diesen eben Emoji-Buttons, die man drücken kann, mit gefällt mir, einen lachenden, einen wütenden, glaube ich, einen Herz. Kannst du vielleicht noch mal was ein bisschen dazu erzählen? Was bedeutet denn das Internet als Gefühlsraum?
Ja, also frage ich mich auch. Nein, also dahinter steht, also gerade wenn es um Social Media geht, sehen wir, und das ist ja auch was Christoph Barreiter auch in unterschiedlichen Kontexten gezeigt hat, sehen wir, dass es zum Beispiel von Seiten der Software auch ganz klare Aufforderungen gibt, sich emotional auf bestimmte Inhalte zu beziehen. Und ein Emoji würden wir da eben als einen emotionalen Ausdruck verstehen. Genau, und das kann durch Likes beziehungsweise der Anzahl an Reaktionen, wie das ja genannt wird, und all diese Reaktionen sind aber dann konkret also emotionale Reaktionen, die einem da vorgeschlagen werden. Und das kommt eigentlich aus unserer Forschung, weil sich so auch diese Notwendigkeit, sich emotional auf Inhalte anderer zu beziehen, gezeigt hat, die durch unterschiedliche Faktoren entsteht. Das sind teilweise algorithmische Faktoren, was wo dann wie sichtbar wird. Teilweise sind das einfach auch soziale Normen, wo Leute davon ausgehen, man muss sich auch in jetzt privaten Nachrichten auf eine bestimmte Art und Weise, also man muss auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren, man muss Gefühle auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken und auch explizit machen. Also zum Beispiel Emojis wir haben ausschließlich mit Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren geforscht und diese Jugendlichen haben uns eigentlich damals gesagt, in ganz vielen Nachrichten muss man Emojis anfügen, weil ansonsten ist das einfach super unhöflich, wenn man kein Emoji anfügt. Das heißt, dass dieser Gefühlsausdruck nicht nur eine Möglichkeit ist für uns als Individuen, sondern eben auch einen normativen Charakter entwickelt.
Und es ist ja trotz allem, vor allem auch mittlerweile, weil es so präsent ist, es ist ja irgendwie die einzige Art, wirklich Gefühle auszudrücken im Digitalen. Also ich glaube, ansonsten sind Emotionen im Digitalen einfach schwer vermittelbar.
Ja, wobei wir da auch ganz lustige Erkenntnisse hatten aus unserer Forschung, zum Beispiel, dass die Intensität von dem, wie die Leute Emotionen erleben, nicht unbedingt korreliert mit dem, wie sie Emojis verwenden. Es ist zum Beispiel so, dass in besonders traurigen Situationen, in besonders ernsten Situationen, aber auch in anderen Situationen, wo es gerade darum geht, dass man irgendwie besonders intensive Gefühle hat, Emojis dann von vielen von den Jugendlichen gar nicht als angebracht erlebt worden sind, weil sie gefunden haben, das trivialisiert das Ganze jetzt noch. Den Herz-Emoji, den schickt man immer mit. Wenn man da jetzt den Herz-Emoji in einer Situation, wo man tatsächlich große Zuneigung ausdrücken würde, mitschickt, dann nimmt das, was sie da eigentlich vermitteln wollen, wieder raus, weil er ja so ubiquitär ist, weil er die ganze Zeit auftaucht und weil er ja dann gar nicht mehr das ausdrückt, was man da eigentlich ausdrücken möchte. Genau, das heißt, da gibt es einfach auch eine ganz große Breite in dem, wie Leute so Emotionen ausdrücken online.
Das ist super spannend und das zeigt auch wieder, wie wichtig auch der Zugang aus unserem Fach ist, dass man nicht nur das, was da repräsentiert wird, was da steht, irgendwie als Forschungsgegenstand nimmt, sondern dass man tatsächlich auch mit den Leuten darüber spricht, warum wird etwas gemacht, wie geht es hier dabei. Und ihr habt viel, das war auf jeden Fall mein Eindruck, einmal aus dem Vortrag, den ich von euch gehört habe und auch aus dem Text, ihr habt ja tatsächlich viel die Tagebuch führen lassen und sozusagen diese digitalen Emojis dann in den nicht digitalen Raum für eure Forschung gebracht, oder?
Genau, also das Problem unter Anführungszeichen, also die Herausforderung immer, wenn man irgendwie sich einem Feld widmet, wo es noch nicht so viel Forschung gibt, ist mitunter auch, dass jetzt kein Methodenbündel entworfen wurde, das super passt für diese Forschung. Und deshalb haben wir sehr viel Zeit einfach auch investiert, uns Gedanken zu machen, wie kommen wir eigentlich an das, was uns da jetzt interessiert, an diese emotionalen Praktiken, wie erforscht man die am besten? Und gerade nachdem so Konversationen, was sehr Intimes sind und wir eigentlich, gerade bei Jugendlichen wäre das sowieso problematisch gewesen, gefunden haben, wir brauchen gar nicht all diese intimen Details von jeder Konversation, die sie da geführt haben. Auf der anderen Seite war die Überlegung, dass wenn wir mit denen drüber sprechen, ist es vielleicht auch an vielen Stellen schwierig, das zu verbalisieren, wenn man sich keine Gedanken gemacht hat drüber, weil das eben selbstverständliche Dinge sind, die wir so im Alltag nicht immer ausführlich behirnen. Das heißt, wir haben da einfach uns methodisch überlegt, dass wir Tagebücher entwickeln. Und zwar waren das 10 Fragen über 10 Tage, die sich mit so Emotionspraktiken online und eben auch der Verwendung von Emojis, welche Emojis werden in welchen Kontexten wem gesendet, wie erhalten und so weiter. Genau, die von allen Teilnehmerinnen 10 Tage lang ausgefüllt worden sind. Das war teilweise in Papierform, das war teilweise aber auch über digitale Formulare, die wir einfach täglich hin und her geschickt haben. Und danach haben wir nochmal intensive Einzelgespräche geführt.
Also ich find das eine total tolle Vorgehensweise und ein tolles Methodenbündel, um das Wort nochmal aufzugreifen, um auch sowas schwer Greifbares wie Gefühle zu erforschen in einem so schwer greifbaren Setting wie irgendwie eben digitaler Kommunikation, obwohl das auch in nicht digitaler Kommunikation schwierig ist. Ich habe noch eine Frage. Du hast doch mal einen Aufsatz geschrieben, der, glaube ich, mit deiner Masterarbeit zusammenhing, wo es um das Raumverständnis geht, das Raumverständnis des Faches und wie das angepasst werden muss, wenn wir im Digitalen forschen.
Ja, das war was mich während meinem Studium sehr, sehr viel beschäftigt hat, weil ich in Graz studiert habe und dort mit Elisabeth Katschen-Quaschon und dann Johanna Rollshofen einfach Stadt- und Raumforschung so ein großer Forschungsschwerpunkt war. Und genau, und klassische Raumkonzepte auf andere Begebenheiten ausgelegt sind als digitale Räume. Und die Ausgangsüberlegung war einfach, wenn man diese Metapher, und das ist eine Metapher, muss man ja auch sagen, digitaler Raum ernst nimmt, was passiert dann? Wo kommt man dann hin mit so kulturanthropologischen Überlegungen? Und wie muss man dann vielleicht, also auch Werkzeuge und ich würde sagen, bestimmte Raummodelle dienen uns ja vor allem auch als Analysewerkzeuge. Wie muss man diese Analysewerkzeuge anpassen, damit sie auch für Praktiken in digitalen Räumen hilfreich sind für uns, um was herauszufinden? Genau, und soll ich das konkret erzählen?
Ja, ich finde es sehr interessant, da ich tatsächlich auch nur dieses sehr klassische, in Anführungszeichen, Raumverständnis mit dem Dreiklang kennen.
Genau, also Johanna Rolfshofen hat aufbauend auf Henri Lefebvre eine Raumtriade entwickelt, in der sie eben gebauten und erlebten Raum, symbolischen Raum, also Repräsentationen und was ich habe gesagt, gebauten, erlebten und gelebten Raum, gebauten Raum und eben symbolischen Raum in ihren Wechselwirkungen zueinander betrachtet und sagt, dass wir auch für, wenn wir uns Räume anschauen, wir eben auch schauen müssen, wie diese verschiedenen Raumaspekte sich gegenseitig beeinflussen. Und auch mit meinem Verständnis, das ich von der Programmierung oder auch der Informatik irgendwie habe, fand ich vor allem für digitale Räume diese Unterscheidungen nicht ganz nützlich in dem, wie wir vorankommen, weil digital bedeutet immer stark abhängig von Software und bei Software stellt sich die Frage, hat das eine Materialität oder nicht und in welchem Stadium, also Software existiert ja immer auf sehr vielfache Art und Weise, in welchem Stadium hat sie Materialität oder nicht, ist das das entscheidende Unterscheidungsmerkmal oder vielleicht auch nicht, wenn es darum geht, was macht das mit uns? Was macht das mit unseren Praktiken? Und deshalb würde ich einfach dafür plädieren, dass da die Materialität nicht als Grenze gezogen wird, sondern die Funktion, die dieser Aspekt des gebauten Raums vielleicht erfüllt für uns als Menschen und für unsere Praktiken. Und da würde ich auch in Anlehnung an Lawrence Lessing oder auch andere eher argumentieren, dass es auch davon eine Architektur zu sprechen, die unterschiedliche Dinge beinhalten kann. Die kann Hardware beinhalten, aber die kann auch Software beinhalten, weil dadurch, was manifestiert wird, was in eine fixierte Form gebracht wird, das nicht auf dieselbe Art und Weise veränderbar ist wie andere repräsentative oder symbolische Formen. Und weil diese Architekturen, auch immaterielle Architekturen, uns bestimmte Möglichkeiten bieten und andere nicht, die aber auf eine absolutere Art und Weise funktionieren, als es Repräsentationen ansonsten tun. Also ein Gesetz sagt mal nur was, aber da braucht es dann auch noch ganz viele Schritte, bis das umgesetzt wird und exekutiert wird. Und tatsächlich gibt es dann auch ganz viele Momente der Aushandlung, in dem, wie das eigentlich umgesetzt wird. Und bei Software ist das oft nicht so, weil da wird im Source Code werden bestimmte Entscheidungen getroffen. Oft werden diese Entscheidungen aber auch gar nicht strategisch getroffen, sondern einfach aus einem schnellen Impetus eine Lösung für ein bestimmtes Problem zu finden. Und dann wird das in eine kompilierte Form gebracht und diese kompilierte Form erlaubt bestimmte Sachen und andere macht sie einfach vollkommen unmöglich. Und genau, deshalb ist es super spannend, sich auch die Architektur von immateriellen Aspekten, wenn es um Digitalität geht, anzuschauen.
Ja, das klingt so und das klingt auch noch danach, als hättest du da ganz, ganz gute Arbeit geleistet. Und das müssten dann jetzt noch ganz viele Folgen, die hier nochmal rangehen und sich tatsächlich, ja, diese digitalen Räume auch mit eben einem kulturanthropologischen Blick angucken, gleichzeitig aber auch mit einem Blick, der doch irgendwie das Wissen um Programmierungsprozesse und so weiter einschließt.
Genau, also Fun Fact am Rande, es kommt jetzt im Sommer, wird ein Kuckuck erscheinen zum Thema Code, wo es tatsächlich um genau viele Texte von unterschiedlichen, vor allem KulturanthropologInnen gibt, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit Code und also sowohl Source Code, aber auch in einer eher metaphorischen Art und Weise und Software und so weiter auseinandersetzen.
Das war Feinfühlig, das Kolloquium zum Hören am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie in Freiburg.